Kaffeepott. Gute Unterhaltung für Kaffeenerds. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepott, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe, ich bin Kaffeenerd, aber auch großer Fan von Öko, Bio, Fair und Nachhaltigkeit. Und heute soll es in der Sendung um biologisch-ökologischen Kaffeeanbau gehen. Warum das gut ist und wichtig ist, das werden wir heute hier besprechen. Und dazu habe ich zwei echte Vorreiter in dem Bereich eingeladen, nämlich den Benjamin Hohlmann und den Philipp Schallberger von den Kaffeemacherinnen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Christian.
Mensch, schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass das geklappt hat. Bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, ihr seid ja sehr umtriebig, vielseitig aufgestellt im Kaffeebusiness, habt eure eigene Firma, habt ein Café, betreibt eine Rösterei, macht Schulungen, seid selber Q-Grader. Habt eine eigene Farm in Nicaragua, in den Medien, ihr seid habt einen erfolgreichen YouTube-Channel am Laufen, seid selber Podcaster. Das ist so viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ich bin auf jeden Fall schon mal schwer beeindruckt. Vielleicht könnt ihr kurz ein bisschen was zu euch erzählen. Ich denke, die meisten der Hörer werden euch wahrscheinlich kennen, aber vielleicht der ein oder andere dann doch nicht. Und wäre natürlich super, wenn ihr auch ein bisschen was Persönliches erzählen könntet. Vielleicht, was ihr so für Kaffeetypen seid oder wie ihr euren Kaffee am Morgen zubereitet. Wer mag denn anfangen?
Philipp.
Benjamin, mach mal einen Aufschlag.
Jetzt schiebst du den Ball zu mir zu. Ich wollte ihn dir doch gerade zuschieben. Ja, aber ich kann ja kurz ausholen und versuche dabei dann trotzdem schnell zum Kaffee zu kommen. Wie so viele Menschen, die im Kaffee tätig sind, bin auch ich eigentlich ein Quereinsteiger, habe einen ganz anderen Background und habe dann aber Kaffee eigentlich entdeckt für mich als ein Thema, mit dem ich auch die Fragen, die mich so in meinem beruflichen Leben umtreiben, nämlich wie kann ich sinnvolle Tätigkeit tun in einem Kontext, der sich selbst auch dann finanziert, da habe ich meine Antworten im Kaffee gefunden. Also ich bin eigentlich Jurist und bin dann im NGO-Bereich in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs gewesen und hatte eine große Schwierigkeit damit, immer sinnvolle Arbeit durch externes Geld, also durch Stiftungsanträge, durch Spenden finanzieren zu müssen. Und habe mich eigentlich seit damals gefragt, das war tatsächlich schon 2005 bis 2007, 2008, wie kann ich Tätigkeit, die Impact hat, durch sich selbst tragend organisieren und mit dem, was ich tue, eben ja Sachen voranbringen, Herausforderungen unserer Zeit anschauen. Und Kaffee ist voller Herausforderungen. Kaffee bietet auch viele Lösungen in der eigenen Kette. Und Kaffee ist unglaublich vielfältig. Und vielleicht dann noch ein Nebensatz. Ich habe mir immer gewünscht, ein Thema mal so richtig für mich mit meiner Biografie zu durchdringen und in die Tiefe zu kommen und nicht immer nur, randstehender zu sein. Und beim Kaffee ist mir das über die Jahre gelungen. Also ich habe Kaffee da für mich mir erarbeitet und gleichzeitig bin ich fasziniert, wie vielfältig Kaffee ist und wie viel ich noch lernen kann. Und das mache ich mit unserem Unternehmen, mit tollen Partnern wie dem Philipp, dem ich jetzt den Ball zuspiele.
Ja, danke. Aber du hast doch gar nicht gesagt, was du gerne trinkst. Was bist du für ein Kaffee?
Ja, das habe ich doch gesagt. Kaffee. Ich bin nämlich ich bin der Allrounder beim Kaffee. Ich trinke alles.
Ja, du bist alles. Ja. Also da bin ich eher so der. Ja, ich trinke sehr gerne wässrigen Kaffee. Ich trinke sehr gerne Filterkaffee. Und ich trinke kaum Espresso. Ich kann das jetzt so sagen. Also Espresso ist für meinen Geschmack fast zu intensiv. Ich trinke aber literweise Filterkaffee. So viel steht fest. Ja, auch bei mir, ich gehöre genau zu denen wie Benjamin deiner Biografie, die nicht von Kaffee von Anfang an so stark verbunden war, sondern wie bei allen eigentlich, die ich kenne, die hierzulande oder in unseren Breitengraden hier mit Kaffee zu tun haben, irgendwann da drin landen. Also auf dem Papier bin ich eigentlich Wirtschaftsgeograf mit Fokus Nahem Osten und Arabist. Ich könnte jetzt wirklich eine ganz, ganz schräge Herleitung machen, dass irgendwie Kaffee mal in Handelshäusern da in irgendwo in Istanbul oder so war. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, aber ich habe mich dann eben auch so vor allem im Studium mit so transnationalen Warenketten beschäftigt und ja, und gleichzeitig habe ich immer Kaffee gemacht und dann versucht, diese beiden Dinge zu verbinden. Aber es war dann, ja, so bei meinem Master, das war 2012, da um den Dreh rum, dann wirklich Fokus voll auf Kaffee gelegt, weil ich Lust hatte, Dinge zu verknüpfen. Und zwar wirklich Anfang und Ende der Warenkette. Also so von meiner Ausbildung her ging es immer eigentlich um so Dinge über oder auch Länder, Distanzen überspannende Ketten und dafür ein Verständnis zu schaffen und zu sehen, was eigentlich da so Lebensrealitäten sind und versuchen, ein Verständnis für die wirklich zu auch erhalten und da aktiv mitzugestalten, also an der Kette und an Lebensrealitäten. Und Kaffee eben bietet sehr viel. Und ich bin da ganz froh, eigentlich nicht in eine, sag ich mal, in eine Kaffeewelt hineingeboren worden zu sein, sondern mich eigentlich eher so von außen dran zu nähern, denn dann habe ich noch viel mehr Fragen und kann die, ja, so wie wir das mit den KaffeemacherInnen machen, sehr, naja, auch wirklich holistisch betrachten und dann da einsteigen, wo wir gerade wollen.
Ja, Mensch, ihr seid beide mit Leidenschaft dabei und habt einen wirklich interessanten Hintergrund. Ich weiß, Philipp, du machst auch selbst einen Podcast, der auch sich sehr stark mit der Handelskette auseinandergesetzt hat. Ich werde das natürlich alles hier verlinken. Aber heute wollen wir ja ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, biologisch-ökologischer Kaffeeanbau, wo ihr auch sehr aktiv seid. Warum ist das eigentlich wichtig oder warum ist biologischer Kaffeeanbau gut, richtig und sinnvoll?
Tja, ich würde vielleicht die Nomenklatur, die Semantik noch etwas erweitern. So. Also es geht, glaube ich, nicht nur um biologischen Kaffeeanbau, sondern es geht vor allem um andere Methoden der Landwirtschaft als die wir heutzutage konventionell nennen. Also basierend auf sehr viel synthetischem Dünger. Also dass das wirklich eine inputabhängige Produktion ist, bei dem man vor allem mit der Pflanze arbeitet und weniger mit dem Boden. Und ob das jetzt organisch, also biologisch ist, oder ob das mehr Aspekte aus der Permakultur, aus regenerativer oder biodynamischer Landwirtschaft und so weiter oder aus althergebrachten Systemen, die es ja immer noch gibt und die ja Jahrhunderte funktioniert haben, woher das auch immer kommt, ich glaube, das kann man etwas erweitern. Warum das wichtig ist? Weil es wirklich am Schluss um Menschen geht. Also wenn wir über Landwirtschaft reden, geht es um Menschen, weil Landwirtschaft passiert ja nicht einfach so. Also wir reden ja da von Kultur und Kultur beinhaltet eben so den humanen Faktor. Und da geht es darum, dass da Menschen mit der Natur arbeiten und das verstehen müssen. Und alle anderen Ansätze, sage ich mir jetzt mal, eben Ansätze, die dabei den Boden im Visier haben, das ist heute noch wichtiger als je zuvor, denn wir können dem Boden Diversität zurückgeben oder da, wo sie es sie gibt, behalten. Dem Boden ist ja die Grundlage für ganz viel Leben. Und nicht nur das, sondern für die ganze Diversität, die wir dann brauchen können für den Landbau, wie aber auch in den jetzigen Diskussionen und zukünftig, also in Sachen Klimawandel. Also der Boden hat da eine extrem große Rolle und deswegen braucht es einen großen Fokus auf andere Arten der Bodenbehandlung.
Und ich würde da vielleicht noch ergänzen, wir als Unternehmen, aber auch als Unternehmer sehen wir, dass wir nicht Insellösungen denken dürfen. Wir können Wertschöpfung, wenn wir es ernst meinen, eigentlich nur vernetzt betrachten. Sprich, wir müssen uns also eigentlich fragen, wie drücken wir zum Beispiel den Zustand unseres Bodens im Prinzip auch als etwas in unserer Bilanz aus? Und wenn wir mehr aus dem Boden nehmen, als in dem Boden passiert, beziehungsweise wenn wir nur entnehmen und kein Gleichgewicht schaffen, dann entsteht eigentlich im Boden ein Defizit. Und dann kann ich zwar in meiner Erfolgsrechnung einen Gewinn ausdrücken, letztendlich mache ich das aber auf Kredit gegenüber dem Boden und langfristig ist die Frage, komme ich und bleibe ich da in einem Gleichgewicht? Das heißt, wir müssen das alles vernetzt andenken oder durchdenken und wir sind da durchaus auch Freunde von Ansätzen wie True Cost Accounting, die eben auch ausdrücken, wie geht es allen an unserem Wertschöpfungsprozess Beteiligten. Und das sind die Menschen, das ist der Boden. Und da müssen wir, wenn wir nachhaltig Unternehmer sein wollen, mit unserem Unternehmen, aber natürlich auch gesellschaftlich, eben alle Aspekte einbeziehen. Und Boden ist eben zentral.
Boden ist zentral, ja. Etwas, was vielleicht noch gar nicht so sehr im Fokus ist. Ich weiß, ihr habt selber auch Analysen gestartet mit euren Partnerfarmen oder auch auf eurer Farm, wie sich das Ganze eigentlich aktuell verhält. Es gibt auch aus der Vergangenheit schon ein paar Studien zu der Lieferkette im Kaffeegeschäft und dem Footprint, CO2-Footprint. Aber ihr habt selber da auch für euch eigene Analysen gestartet und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr habt so mindestens einen bei euch, der sich da ganz intensiv gerade auch damit beschäftigt, was diese ganze Warenkette, diese ganze Lieferkette, was das so mit sich bringt und wo man da ansetzen muss. Ist das richtig?
Ja, das ist genau so tatsächlich. Wir haben jetzt seit April Tobias Mills bei uns im Team, der ist Umweltingenieur und der hat eigentlich als Aufgabe einerseits bei uns in unserer Kette genau da nachzuforschen, gleichzeitig aber auch zu sammeln, was gibt es eigentlich schon als Wissen zu dem Thema auf dem Markt, das verfügbar zu machen. Das ist ja auch unser Unternehmensmotto. Wir wollen das, was wir unterwegs lernen, verfügbar machen und das werden wir dann in Blogs, in den Artikeln veröffentlichen. Gerade kam eine größere Geschichte oder ein Blogbeitrag zum Beispiel zum Thema Verpackung. Und wir gehen da ganz systematisch durch vom Anbau bis in die Tasse und schauen auf der Farmebene, sind da im April schon mit einem großen Fragebogen in Honduras gewesen, auf 18 Conejo und bei uns auf unserer Finca und sind tatsächlich da noch am Sammeln auch und am Lernen, weil vieles davon ist für uns jetzt auch nochmal neu, also auf der Farmebene, da wirklich einen tiefergehenden Eindruck und auch einen Ausdruck abzubilden, ist gar nicht so einfach. Wir sind schon weiter an anderer Stelle. Wir machen dann auch den Blick oder werfen den Blick auf unsere Gastronomien, aber natürlich auch auf die Röstebene. Und da haben wir jetzt schon ein erstes Tool auch als Ergebnis, mit dem wir den CO2-Fußabdruck von Röstereien auch berechnen können. Und Philipp, das haben wir für uns selbst schon gemacht, aber da ist der Ansatz eigentlich auch, dieses Tool eigentlich dem Markt zur Verfügung zu stellen, damit man sich da reflektieren kann.
Genau, das sollte eigentlich so per Januar dann ready sein. Januar, weil spätestens dann haben alle so ihre Jahresabrechnungen, Gasverbrauch und so weiter. Und dann sollte es ziemlich einfach sein, dieses Tool ausfüllen zu können. Und eben das Ganze macht der Tobi. Man muss sich den so vorstellen als liebevolle Nervensäge, den wir selber kontraktiert haben, der genau eben das macht. Also die Dinge da zu hinterfragen, wie sie sind. Denn weißt du, wir haben ja viele gefühlte Wahrheiten und wir wissen von Papern, von wissenschaftlichen Papern, die zum Teil 10 Jahre oder älter sind, dass der größte CO2-Footprint in der Kaffeeproduktion stattfinden kann. Das hat ganz stark damit zu tun mit der Düngergeschichte, also einerseits Düngerproduktion, andererseits Düngerausbringung. Und wir wollten das aber total verstehen und Benjamin hat das am Anfang gesagt, also weil wir ja auch Kaffeeschule sind und Dinge selbst erfahren müssen, also die Aufgabe haben wir uns gegeben, selber erfahren müssen, bevor wir sie schulen können, müssen wir das jetzt selbst durchmachen. Und das hat ja jetzt was sehr Lustvolles, also das, was man schon länger tut, total aus einer neuen Perspektive zu verstehen. Und das tut dann manchmal etwas weh, zum Beispiel gerade die Geschichte mit den neuen Verpackungen, bei der wir auf, ich sag's jetzt so, Halbwissen einen Entscheid gefällt haben und dachten, das sei 1000-mal besser als die alte Lösung, aber die ist so im Optimalfall gleich gut wie die ältere Lösung. Und da haben wir noch viel zu tun. Mhm. Also mit einer neuen Brille können wir alte Dinge neu sehen.
Ja, Ja, ich finde das super, dass ihr das auch wirklich so angeht. Die Kaffeekette ist ja lang von der Farm über die Verarbeitung, Transport. Soweit ich das aus den alten Studien gesehen habe, entsteht wirklich der größte Anteil Tatsache am Ende beim Konsum. Aber das ist natürlich, wie du schon auch gesagt hast, Philipp, vielleicht auch auf Daten basierend, die nicht mehr ganz aktuell sind. Aber dann eben, ich glaube, mindestens an zweiter Stelle ist dann auch schon der Farm-Level da, wo es auch einen Aspekt noch gibt, den ich auch nie so richtig gesehen hatte, dass nämlich auch bei dem Wet Processing eine ganze Menge, ja, Schadstoffe entstehen, Ausstoß. Aber ich würde gerne nochmal, also es ist ja so viel, ihr habt ja irgendwie auch so viel jetzt schon gesagt, das Tool ansprechen, was du gerade benannt hast, weil auch Rösten Thema ist. Ich habe mal eine Sendung mit dem Mario Luther gemacht, der Macher von Artisan, und der hatte damals mit ein paar Kollegen aus Amerika, war der gerade dabei, Normrost, eine Standardisierung, einen Standardisierungsprozess zu veröffentlichen, um Röster, ja, wie soll ich sagen, um überhaupt erstmal zu messen zu können, wie ein Schadstoffausstoß bei Röstern ist. In diese Richtung geht aber euer Tool jetzt nicht. Das ist nicht irgendwie in die Richtung gedacht, sondern etwas anders, oder?
Ja, es geht um den gesamten CO2-Fußabdruck, also in CO2-Äquivalenten gerechnet. Und zwar von dem Zeitpunkt, wenn der Rohkaffee in der Rösterei steht, was dann alles passiert, bis zum Röstkaffee in der Verpackung. Ja, also, und das ist das eine Tool. Und ja, am Schluss sollten wir dann mindestens 3 haben. Und wenn man es dann zusammensetzt, dann hat man so den Abdruck über die gesamte Kette. Aber es hilft natürlich, wenn wir das Tool dann verteilen, ist ja die Idee, dass das wirklich viele Röstereien einfach so auch aufnehmen können und dann sich selber mal so einen Spiegel vorhalten können. Denn ich glaube, was es braucht hier, ist wirklich eine ehrliche, kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun. Und ich nochmals das Beispiel mit der Verpackung. Ja, also wir dachten, wir machen was Gutes, weil wir das so gelesen haben, und dann rechnen wir und dann sehen wir, nee, hat nicht so geklappt. Also gibt es da noch mehr zu tun. Und beim Rösten, also wir wissen ja, Rösten per se ist keine saubere Geschichte. Also sollte es der Anspruch sein, Rösten so sauber, wie es nur geht, zu machen. Und das heißt dann durch Verpackung, das heißt durch die Energiequelle, das heißt durch Luftreinigung, das sind alles Faktoren, die wir berechnen müssen.
Ja, hochkomplex. Aber es ist ja sowieso eine Zeit, in der eigentlich alle alles vereinfachen wollen, aber wir alle doch gut dran tun, vielleicht ein bisschen mehr Komplexität zu erlauben, weil darin liegt nun mal viel mehr das, was wirklich geschieht, als in diesen ganzen Vereinfachungen. Ja, oh Mensch, toll. Ja, jetzt will ich nicht zu sehr aufs Rösten abheben, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass ihr da so fleißig auch an der Stelle seid. Wenn wir jetzt mal wieder auf den Anbau an sich zurückgehen und auf das Thema Boden und was ihr da macht. Für euch ist ja das Ganze, ich denke, das merkt man sehr deutlich, auch nicht nur ein Marketingaspekt, wie viele Röstereien jetzt auch biofair und transparent sich zwar auf die Fahne schreiben, aber am Ende das immer schwer nachvollziehbar ist, was sie da genau tun. Seid ihr da sehr, sehr transparent. Ihr seid auch irgendwie, soweit ich weiß, bei The Pledge mit dabei. Und nur alleine, dass ihr auch eure eigene Farm betreibt, zeigt ja, dass ihr da in einer ganz anderen Art und Weise involviert seid. Ihr habt vorhin, oder wurde ja vorhin schon angesprochen, eine Farm in Honduras, mit der ihr den Analysen macht. Aber das ist für mich auch im Moment nicht so ganz klar, wo wir da tiefer einsteigen können. Also im Grunde genommen, wenn wir es von hinten aufzäumen, warst du, Philipp, gerade mal in Mexiko und hast versucht, auch die Idee des biologischen Anbaus und die Notwendigkeit dafür, dort mit Leuten, Farmern, Plantagenbesitzern oder auch Arbeitern zu besprechen. Ist das richtig?
Ja, unter anderem, das Projekt ist etwas größer, aber das ist ein Teil davon. Also es geht darum, dass wir, so ein Projekt kann man nie alleine machen, sondern wir sind da mit einem Implementierungspartner vor Ort so in Verbindung. Das ist Ensembles, und die ganze Diskussion hat vor 2,5 Jahren gestartet, und dann ging es darum, ein Profil vom Kaffee zu entwickeln, das wir hier als sehr leckeren Espresso, der doch mehreren Leuten gefallen sollte, so zu stemmen, aber dann mit einer, also mit einer Community zu arbeiten, die auch bereit ist, so einen Wechsel vorzunehmen, also von konventioneller Landwirtschaft zu anderen Methoden, naturnahen, biologischen bis zu biodynamischen. Das wird sich dann herauskristallisieren. So, und dafür brauchst du zuerst mal eine Community, die das auch möchte. Ja, also es ist ja nicht so, dass jeder einfach auch Vertrauen hat in biologischen Landbau, weil gerade als Produzent, also wenn du Kaffee produzierst, dann brauchst du einfach einen Proof of Concept. Also du brauchst eine Farm, bei der du das mal gesehen hast, dass das eben funktioniert. Und jetzt gerade so in verschiedenen Teilen Mexikos, Mexiko hat eine spezielle Geschichte zu biologischem Kaffeeanbau, ist seit den 80er Jahren einer der weltgrößten Produzenten von Bio- und doppelzertifizierten Bio-Fairtrade-Kaffee. Mehr als 80% geht in die USA, damals wie heute. So, aber für viele, vor allem so Ende 80er, Anfang 90er Jahre, die dann angefangen haben, Bio zu produzieren, das Verständnis war ein total anderes. Und das Verständnis war, aha, es ist günstiger, weil ich keine synthetischen Inputs brauche, also mache ich gar nichts. Mhm. Und natürlich funktioniert das nicht. Mhm. Also Bio ist natürlich ein, also es geht ja nicht um Siegel am Schluss. Es geht ja um ein Verständnis von, ein sehr holistisches Verständnis von Landwirtschaft, von Boden, der interagiert mit Pflanzen, mit Nachbarpflanzen, mit Schatten, mit Nahrung. Und da braucht es ja, also Nahrung, ich rede jetzt von Input und dieser Dünger, das ist ja, man kann ja nicht einfach von 100 auf 0 gehen. Also es geht ja nicht darum, die Pflanze auf Diät zu setzen, sondern die Ernährung zu verändern. Aber oft wurde eben einfach die Ernährung unterbrochen und logischerweise, also für uns, ich sage es jetzt ein bisschen, ja, es sind fast schnippisch, aber logischerweise funktioniert das nicht. Aber so logisch war das eben nicht. Und deswegen, wenn so ein Wechsel vonstatten gehen soll, also so, wenn eine Gruppe begleitet werden soll, dann braucht es sehr viel sogenannte Technical Assistance. Also da braucht es Hilfe von Agronominnen, die das begleiten können und auch täglich da sind und die Sorgen ja, mildern können und Fragen beantworten können. Und wenn das dann gegeben ist, dann kann so ein Prozess funktionieren. Und das ist eigentlich die Idee dieses Projekts, also diese neu geschaffene Kooperative zu begleiten bis zur Biozertifizierung. Und die Produzierenden, die dann Lust haben und sich reindenken können in ein biodynamisches Verständnis von Landwirtschaft, die würden wir begleiten bis zu einer Demeter-Zertifizierung.
Wow, cool. Du hast das zwischendurch auch angesprochen. Also am Ende reicht es ja nicht, einfach nur keinen Dünger mehr zu geben oder die Pflanze, wie hast du so schön gesagt, auf Diät zu setzen. Meine Erfahrung mit Bio-Kaffee ist zeitweise auch so, dass die, und nicht nur mit Bio-Kaffee, du hast vollkommen recht, es geht ja auch nicht nur um Kaffee dabei. Es ist ja eine generelle Sache, die im Anbau immer ein Thema ist, aber auch mit Bioprodukten, sei es Obst oder Gemüse oder im Kaffee, dass das nicht automatisch dazu führt, dass das Endprodukt wirklich, ja, für mich besser in Form von geschmackvoller oder besser, ja, erlebbarer wird. Also ich habe jetzt gerade eine ganze Menge Bio-Kaffee gekauft und muss sagen, da sind schon zeitweise Bohnen dabei, wo ich mich frage, ob ich da wirklich jetzt etwas Besseres in Anführungszeichen am Ende konsumiere.
Das absolut.
Ist ein Thema, ne?
Das ist ein Riesenthema, vor allem, das ist, würde ich auch sagen, ein Thema eben dann auch wiederum der letzten 20 Jahre. Erstens muss man eines ganz klar sagen, Specialty Coffee ist nicht gleich Bio-Coffee. Mhm. Das meinen zwar oft Specialty-Leute, ist aber meistens nicht der Fall. Gleichzeitig ist Bio-Kaffee auch nicht gleich Specialty-Kaffee. Also zweimal nein, nicht Specialty ist nicht Bio und Bio ist nicht Specialty. Effektiv hat es sich lange Zeit dabei um zwei unterschiedliche Märkte gehandelt. Und wenn ich einen Bio-Kaffee oder einen Bio-Kunden-Kundin angepeilt habe mit meinem Kaffee, dann habe ich nicht unbedingt Qualitätskaffee machen müssen, weil ich den Kaffee schon über das Bio-Zertifikat verkauft habe. So, und wenn ich einen hochqualitativen Kaffee machen wollte, dann brauchte ich in der Vergangenheit nicht unbedingt ein Bio-Zertifikat, weil ich habe den Kaffee eben ja schon als Specialty oder feine Superqualität verkauft. Mhm. Sprich, die sind nicht unbedingt gelinkt, was natürlich zum Teil dramatisch war für beide Seiten. Also auf der einen Seite kamen viele Kaffees auf den Markt, die bio waren und okay von der Qualität. Manche waren sehr gut, manche waren auch nicht so gut. Und gleichzeitig hat der Specialty-Kaffee immerhin so das Transparent-Huckepack-Thema mitgebracht. Und man meinte ja, vermutlich ist der wohl auch ökologisch sauber her- oder zubereitet produziert. Wenn man aber genauer hingeschaut hat, das ist so auch mein Kritikpunkt, den ich in den letzten 2 Jahren immer wieder genannt habe, kann zwar uns der Röster oder der Barista sagen, wie viele Stunden der fermentiert wurde, aber über das Humus-Level auf der Farm weiß keiner Bescheid. Und also es sind unabhängige Themen und wir müssen die aber zusammenbringen, weil eigentlich müssen wir die komplette Landwirtschaft darauf umstellen, dass wir Kaffees nachhaltig produzieren, das heißt, ohne eben mehr zu entziehen, als wir wiederum hineingeben. Und gleichzeitig ist das wiederum nochmal ein Thema, um das vielleicht auch nochmal kurz aufzumachen. Bio ist eben nicht gleich Bio. Philipp hat gesprochen von Organic by Default. Also ich lasse den Kaffee einfach wachsen. Dann haben wir Bio, wo wir, das ist, muss man sagen, ein größerer Teil des Bioanbaus auch, wo wir eigentlich die synthetischen Inputs, die künstlichen Inputs einfach nur durch organische Inputs ersetzen, die wir auch weiterhin von außen einkaufen. Mhm. Und was wir aber eigentlich mit unseren Partnerfarmen anstreben, ist letztendlich, dass man die Inputs beginnt, auf den Farmen selbst zu produzieren, um da eine gewisse Autarkie auch herzustellen und damit eine Souveränität gegenüber dem Weltmarktpreis von Düngern, eine Souveränität gegenüber Währungsschwankungen, weil jetzt zum Beispiel viele Dünger viel teurer geworden sind durch die Krisen, die wir derzeit durchleben in der Welt. Stickstoff wurde zum Beispiel wahnsinnig teuer. Das ist unter anderem mit dem Krieg in der Ukraine verbunden. Und deswegen versuchen wir eigentlich da nochmal einen Level weiterzugehen und auch ein bisschen zu erforschen, wie kommen wir dahin, dass wir das, was der Boden braucht, immer mehr auf den Farmen eigentlich erzeugen durch gute Arbeit mit Kompost zum Beispiel, das ist ein ganz zentrales Thema. Und da braucht es wiederum neues Lernen, neuen Wissensaustausch und da versuchen wir dazu beizutragen.
So wie ich das sehe, tut ihr das. Philipp, entschuldige bitte, sag ruhig.
Ja, nur kurz einfach doch mal zu verdeutlichen. Ne? Also es ist wirklich so, Bio passiert nicht einfach, sondern das muss hart erarbeitet werden. Und wenn Bio funktionieren soll, dann braucht es da echt viel Verständnis. Also ich höre das oft eben, dass es einfach darum geht, auf Dinge zu verzichten. Mhm. Es geht aber nicht ums Verzichten, sondern es geht ums Substituieren. Also andere Methoden zu finden, um nicht die Pflanze zu ernähren, sondern den Boden, und der Boden ernährt die Pflanze.
Mhm. Oh, das ist sehr schön gesagt, ja. Ich weiß, dass ihr, ich glaube, mit der Farm in Honduras da auch schon, oder die Farm in Honduras, wo ihr auch gute Kontakte zu habt, da schon sehr weit fortgeschritten ist und ihr so ein Stück weit das auch als Orientierung benutzt. Könnt ihr mal ein bisschen konkreter was erzählen darüber? Was, also ich im organischen Dünger, ich denke, kann sich jeder so ein bisschen was vorstellen, ja. Aber wie läuft denn das genau bei denen da?
Also man kann da ganz viele Geschichten erzählen, aber unter anderem ist das die einzige Farm, die ich kenne, die eigene Kühe hat, weil der Dung der Kühe unter anderem eine wichtige Komponente ist bei deren Kompostkultur, und ich nenne es ganz bewusst Kompostkultur. Die machen nicht einfach Kompost, sondern die haben da sich weitergebildet mit verschiedensten Experten, internationalen Experten auch, um wirklich zu lernen, wie macht man sehr guten Kompost, um den aufzubringen auf den Boden und damit eben dann tatsächlich den Dünger, der sonst von außen kam, zu ersetzen. Also man sieht es wirklich an diesen Kühen. Ich finde das ein ganz schönes Bild. Ich liebe das, wenn ich da hinkomme auf die zentrale Farm von ihnen, einfach Kühe auf der Farm. Das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel. Und ein anderes sehr konkretes Beispiel ist, dass sie sehr bewusst darauf verzichten, die Farm komplett auszuoptimieren. Das heißt, der Baumbestand ist deutlich geringer und sie haben ein Drittel des gesamten Bodens für Wald reserviert. Mhm. Und da steht einfach kein Kaffeebaum. Und alles andere ist natürlich auch Agroforest. Mhm. Und ja, dann wird natürlich mit verschiedenen Varietäten experimentiert. Also welche Kaffeearten wachsen dort eigentlich oder können da wachsen? Welche sind stark genug? Es wird gleichzeitig geforscht mit verschiedensten Heilkräutern, die dann für die Behandlung gegen Insekten verwendet werden, die man auch sprayen kann. Anstatt einfach zum Beispiel da wiederum in die chemische Keule zu nehmen, werden dann einfach die auch aufgegeben und aufgebracht und riechen zum Teil sehr intensiv und halten dann Käfer ab. Also da gibt es wahnsinnig viel, was man im Prinzip machen kann. Und was mich aber am meisten beeindruckt, ist dort die Kompostkultur, weil der Kompost ist ein zentrales Werkzeug dort auf dieser Farm.
Ja, super spannend. Philipp, ja, wolltest du noch was sagen?
Ja. Also in Mexiko, was die da gerade machen, also es geht wirklich darum, zuerst mal auch so ein Verständnis zu haben, was gerade ist, also den Status quo zu messen. Das heißt, das ist auch für uns jetzt spannend, so ein Projekt zu begleiten und dabei zu lernen. Also von der Baseline auszugehen. Baseline ist so, es werden jetzt überall Bodenproben genommen und dann wird das untersucht auf Nährstoffe, die da drin sind und Mineralien oder eben nicht. Und dann unterscheidet man da so in Makro- und Mikronährstoffe, also Makronährstoffe so NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, zu sehen, okay, was ist da drin, und wenn die drei da in einer guten Balance schon drin sind, dann, sage ich mal, funktioniert der Boden schon etwas. Und da macht es aber Mikronährstoffe wie Magnesium, Zink, Bor etc. Und die muss man jetzt eben, wie gesagt, substituieren, weil diese NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, das sind natürlich die, sagen wir, die üblichen Verdächtigen so in einem Kunstdünger, die beigegeben werden können. Und das muss man ersetzen. Ja, und das, die machen das dann mit Kompost. Aber auch der Kompost, den kann man ja frisieren, also ob der jetzt auf Kudung basiert oder auf der Cáscara, also Kirschen, also Kaffee, getrockneten Kaffeekirschen oder Pulpe basiert, das ist sehr kaliumreich, oder sogar Knochenmehl, ja, also das ist dann stickstoffreich. Also man kann den Kompost dahingehend frisieren, ausgehend davon, wie das Bodensample ist. Also nochmals, da braucht es echt viel Forschung und da braucht es eine sehr wissenschaftliche Begleitung, wenn man diese Umstellung machen möchte. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Bio so, ja, ein bisschen romantisiert wird, als ob das einfach quasi der Urzustand ist. Aber der Urzustand, also erstens ist Kaffee kein Urzustand. Kaffee ist ein total künstliches Produkt. Und wenn wir möchten, dass jemand irgendwie vom Kaffee leben kann, dann muss das wissenschaftlich, also am besten mit wissenschaftlichen Methoden verstanden und begleitet werden. Und gerade noch viel mehr, wenn so ein Wechsel auf naturnahe Produktion geschehen soll.
Ja, ja. Ja, du hast das ganz schön gesagt. Ich denke, viele haben so ein bisschen, oder ihr habt das beide ja auch angesprochen, viele haben ein bisschen verklärtes Bild von Bio. So, da klingt ja immer so ein Zurück zur Natur. Und das endet dann oft mit dem Gedanken, na, lass mal einfach die Natur so machen, wird schon. Aber wenn man hochwertige Produkte produzieren will, und das ist ja genau das, was ihr angesprochen habt mit dem Zusammenbringen von Bio-Kaffee mit Specialty-Kaffee, dann ist das natürlich nicht genug, einfach nur eine Pflanze irgendwo vor sich hin wachsen zu lassen. Hochspannend und hochkomplex das ganze Thema. Zwei Begriffe, die jetzt gefallen sind, die ich gerne mal nochmal ein bisschen, vielleicht könntet ihr dazu ein bisschen was erklären. Also Permakultur und biodynamisch sind so zwei Begriffe, die immer wieder mal so vorkommen. Könntet ihr vielleicht so das mal kurz erläutern? Also Philipp hatte ja eben gerade schon so ein bisschen so einen Ansatz von Permakultur, erstmal sehen, was da ist und dann darauf aufbauen, sehen, was nötig ist, aber das ist vielleicht auch nicht jedem klar, dass, was da genau geschieht. Ja.
Ja, wir können das ja auseinandernehmen. Ich fange mal kurz an mit Permakultur. Benjamin kann dann biodynamisch weiterfahren. Also Permakultur ist ja auch ein ganzes Verständnis. Ja, da geht es auch weit über Landwirtschaft hinaus. Ja, also auch wie auch regenerative Landwirtschaft. Das trägt zwar Landwirtschaft im Namen, aber es geht um ein Verständnis, wie Leben funktionieren kann, Beziehungen bis zu Verkauf. Ja, also dass man da irgendwo auch, dass es da andere Philosophien geben kann. Jetzt Bei Permakultur gibt es verschiedene Konzepte. Eines besagt einfach auch, dass, dass ständig Kultur da ist, also dass wir Boden und Anbau so verstehen, dass die ganze Zeit, dass der Boden bedeckt ist, also dass wir da den Boden nicht nackt lassen, dass der da quasi entgast oder dass da Nährstoffe verloren gehen. Und wie man das so oft sieht, wenn Acker aufgebrochen werden und dann kommen alle Vögel und picken die Würmer raus. Das ist so ein Bild, das man kennt. Aber das ist halt ziemlich schade. Da geht ganz viel Leben raus. Und da gibt es andere Methoden, wie zum Beispiel mit No-Till Agriculture. Also das ist dann, das kommt dann wirklich mehr aus dem flachen Landbau, also da, wo mit Gerätschaften gearbeitet wird, dass der Boden nicht aufgebrochen wird, sondern quasi neue Setzlinge, so wie mit so Lanzen gepflanzt werden. Mhm. Und der Boden in sich stabil bleibt, aber nie aufgebrochen wird. Also vor allem die obersten 20 bis 30 Zentimeter Humusschicht, so, und der immer bedeckt ist. Mhm. Und das hat wenig, hat jetzt nicht unbedingt mit Kaffee zu tun, sondern das kommt aus einer anderen Ecke, aber Kaffee kann davon ganz viel lernen, wenn es darum geht, wie Boden bedeckt sein soll. Und Boden bedeckt heißt jetzt nicht Unkraut. Also Unkraut ist natürlich auch schlecht, weil, also Unkraut ist immer eine Reaktion des Bodens, der sagt, hey, mir fehlt etwas. So, und Bodenbedeckung heißt dann eher, dass es viel organisches Material auf dem Boden zu haben, das dann eben verrottet, dass es das verrottet mit Hilfe von Mikroben und so eigentlich letzten Endes dann auch wieder Humus wird. Also so, das ist nicht tote Materie, sondern es ist Materie, die zersetzt wird und dann am Schluss eben wieder Leben speist. Also viele Elemente aus der Permakultur können auf Kaffee übertragen werden, aber Kaffee ist wirklich ein introduziertes Gewächs. Das heißt also, das wächst ja nicht einfach so, sondern wenn man Kaffee möchte, braucht es da eine sehr präzise Herangehensmethode. Und jetzt der Übergang zur biodynamischen Geschichte. Da braucht es eben auch ein System rundherum, das den Anbau erlaubt.
Ja, also der Überbegriff, der für uns eigentlich zentral ist, ist ja die regenerative Landwirtschaft. Und du hast von biodynamischem Anbau gesprochen, Philipp, von Permakultur. Das sind für uns wie alles, ich sag mal, Ausprägungen oder Impulse auch, von denen wir lernen wollen. Und von den biodynamischen Ansätzen lernen wir eben insbesondere, oder sehen wir, wie jetzt gerade auf DCO Conejo wahnsinnig viel gelernt wird, vor allem im Kompostbereich. Man so eine Farm als Ganzes, ja, ich sag mal, ja, als Organismus anschaut, in dem die Menschen eine wichtige Rolle spielen, die Natur, aber wo man auch auf die Gezeiten zum Beispiel achtet, also Mondstand und so weiter, das spielt da wie auch eine Rolle. Aber was uns vor allem interessiert und fasziniert, ist ja auch die intensive Auseinandersetzung mit Kompost, und das ist jetzt ein Aspekt, den wir in unsere Arbeit integrieren. Und das ist wiederum das, was da hineinspielt. Aber ich glaube, der zentrale Überbegriff ist vor allem die regenerative Landwirtschaft, dass der Boden eigentlich die Pflanzen, die Farm als Organismus, als Ganzes gesundet und nicht krankt. Und da gucken wir, was wir an Impulsen bekommen und wo wir sehen, dass Farmen eben dahin arbeiten. Und gerade jetzt dann zum Beispiel dieses Honduras-Beispiel finde ich so super, weil die sind wirklich zu 100% autark. Die brauchen nichts von außen. Ich glaube, die kaufen nur Kalk zu oder so. Aber ansonsten haben die das geschafft und sind damit keinen Schwankungen mehr unterworfen, die sonst in den letzten Jahren passiert sind, so am Weltmarkt. Sowohl was Preise, aber auch von Düngen und so weiter anging. Und das ist wirklich beeindruckend und auch inspirierend. Und gleichzeitig finde ich jetzt da wiederum auch spannend. Das ist ja auch, wir sind ja nicht Zertifikate orientiert. Also das interessiert uns jetzt nicht, ob jemand EU-Bio zertifiziert ist oder Demeter zertifiziert oder Bioland zertifiziert, sondern uns interessieren eigentlich die realen Prozesse auf den Farmen, was inhaltlich gemacht wird. Gleichzeitig ist aber spannend jetzt, was das Demeter-Zertifikat eben zum Beispiel vorschreibt, das hatte ich eben schon gesagt, die haben ja ein Drittel Wald. Und das macht natürlich super viel Sinn, auch wenn man zum Beispiel auf das Binden von CO2 schaut. Also diese Farm ist quasi klimapositiv, die bindet mehr, als sie emittiert. Und das öffnet dann ganz andere Türen und Themen, mit denen wir uns auch ein bisschen auseinandersetzen. Das ist nämlich der kaffeeketteninterne CO2-Handel, vielleicht auch ein Thema, auf den, das wir gleich nochmal schauen können.
Ja, vielleicht noch anfügen zu biodynamischem Demeter. Was wir immer wieder sehen, ist, das ist so ein Thema, das einen schnellen Reflex auslöst. Und zwar ein Reflex, dass da die spirituelle Komponente der Demeter-Zertifizierung, dass die sehr viel Fragezeichen auslöst und so ein Reflex von, sage ich, von Unverständnis bis zu Aggressivität, weil Demeter natürlich eben diese spirituelle Komponente hat und nach anderen Vorgaben auch Landwirtschaft betreibt. So, und jetzt kann man sich darauf versteifen oder man konzentriert sich eben auf Dinge wie, was Benjamin gerade gesagt hat, also dass die Farmen anders ticken müssen. Und ich sehe bei diesen Diskussionen oft eben, dass es diese Reflexhaltung gibt und da gibt es viele Meinungen. Ich sehe aber viel zu wenig Meinung und Positionen und Gefühl bei Farmen, die super konventionell arbeiten und eigentlich dem Boden und dem Klima schaden. Also als ob das der Status ist, den man erreichen soll und nicht das, was der Erde nicht schadet.
Ja. Tja, das ist leider das Normal. Das wird oft vergessen, dass wir eigentlich konstant dem Boden immer nur Nährstoffe entziehen und künstlich zwar zudüngen, aber dabei eben auch gerade was Monokulturen anbelangt ein Riesenproblem haben, um so schöner zu sehen, dass es da Ansätze gibt mit einer viel mehr gemischten Anbauweise, Bäume, wie er erzählt. Ja, auch dieses Beispiel nochmal kurz von Honduras aufzugreifen, die sind natürlich auch viel krisenfester mit dem, was sie da machen. Ne? Ich kann mir vorstellen, das wirkt sich auch am Ende sogar, kann sich das sogar wirtschaftlich wieder sehr positiv auswirken. Und wenn das vielleicht von mehr gesehen wird, dass das eben nicht nur ein mehr tun aufwendiger Prozess ist, sondern dass das wirklich auch mehr für den Ertrag der Leute bringt und gleichzeitig vielleicht noch CO2 binden kann, dann ist das ja, das ist ja eine schöne neue Welt, die ihr da im Moment so anstrebt, würde ich sagen. Ne?
Ja, es bedingt natürlich auch viel mehr Handarbeit. Also es darf nicht unterschätzt werden. Also die Labor Costs, die sind deutlich höher. Man erarbeitet sich dadurch aber wirklich eine Mündigkeit, die nicht abhängig ist vom Weltmarkt und ich sage von Preisen wie Dünger. Und das sind Produkte, die meist in Dollar gehandelt werden. Und viele Kaffeeländer haben eine total schwache Währung. Und jetzt gerade in dieser Inflationszeit ja, wenn du das mit deiner schwachen Währung etwas wie einen Dollar kaufen möchtest, dann bezahlst du halt doppelt so viel. Also in Nicaragua ist der Dünger auch dieses Jahr wieder um 80% gestiegen. Also das ist absurd. Ja? Mhm. Und wir brauchen da immer weniger Dünger, weil wir auch mehr kompostieren und viel Bodenbedeckung haben. Leguminosen, das sind stickstoffbindende Pflanzen, die so bodennah sind und dem Kaffee ganz langsam Stickstoff abgeben, also dem Pflanzen. Und das sind Dinge, die dir helfen können, etwas mehr Souveränität zu geben, auf jeden Fall. Aber sie sind arbeitsintensiv, das darf man nicht vergessen.
Ja, und unter anderem auch, Philipp, um das noch dazu zu fügen, auch in Nicaragua hat sich natürlich jetzt der Blick verändert, was zum Beispiel die vermeintlichen Abfallprodukte angeht. Mittlerweile kaufen wir mit und auch unsere Partner, die da für uns die Arbeit machen und uns begleiten, kaufen bzw. verkaufen nicht mehr zum Beispiel die Pergaminohaut, die anfällt, wenn man den Kaffee nach dem Trocknen schält, sondern das wird jetzt als gut und als wert angesehen, dieses organische Material, um das wiederum zu verwenden, um dann eben guten Kompost zu machen. Das heißt, alles, was irgendwie anfällt und abfällt, sei es Pulpe oder sei es das geschälte, trockene Material, wird weiterverwendet, um dann wiederum organisches Material aufbringen zu können. Und ja, das ist so eine interessante Entwicklung, damit zu lernen, damit umzugehen und eben auch zu gucken, wie kann man dann eben andere Dünger zum Beispiel substituieren.
Ja, und wenn ihr von Nicaragua sprecht, sprecht ihr immer von der Farm, wo ihr selber auch Anteile dran habt, ne?
Ja, wir sprechen von unserer Farm, aber wir sprechen auch von unserer Farmfamilie, sag ich mal. Die Farm ist ja quasi, also wir sind da Eigentümer. Gleichzeitig ist das auch eine Treuhänderstruktur, weil wir gar nicht alleine Eigentümer sein können in Nicaragua aufgrund von politischen Herausforderungen. Und da sind wir in einem Bund, sag ich mal, mit auch den Menschen, die uns da begleiten und die unsere Farm auch managen. Wir sind ja nicht vor Ort, das ist Prida Azul. Die machen auch den Export für uns und die Aufbereitung. Das sind insbesondere Claudia Lovo und Tim Willems, die uns da begleiten. Und die haben selber eine eigene Farm und haben weitere Farmen und Produzierende, die sie begleiten, für die sie nachher auch den Kaffee verarbeiten. Und da lernen wir gemeinsam. Also die sind zum Beispiel sehr, sehr, sehr erfahren, was unter anderem auch Kompost angeht, aber auch Fermentationsprozesse, weil sie damit wiederum einem großen oder bekannten internationalen Röster zusammenarbeiten, der ganz viel in diesem Bereich schon geforscht hat. Und das Wissen generieren wir quasi im Verbund und fließt dann in die verschiedenen Farmen ein. Und so profitieren wir dann auch gemeinsam. Und insbesondere unsere Farm haben wir aber quasi auch dort platziert als eine Experiment. Farm. Also das ist eine Farm. Erstens, da haben wir gesagt, wir wollen da lernen. Das heißt, wir wissen auch, das kostet uns jedes Jahr Geld. Die Farm verdient kein Geld, die kostet uns jedes Jahr. Aber umso mehr kann man natürlich sagen, gut, dann lasst uns sie nutzen, um zu lernen und um darauf auszuprobieren. Und das ist dann eben auch in dieser Runde eine Farm, mit der, da wissen die beiden auch, sie dürfen auch ausprobieren. Und ja, manche Sachen klappen, manche klappen nicht.
Ja, wichtig ist, dass man nach dem Experimentieren auch nochmal reinguckt und nochmal misst und sieht, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Experimentieren alleine ist ja dann doch nicht so erkenntnisreich, wenn man nicht wirklich danach auch guckt, was geht besser, was geht schlechter.
Absolut. Vielleicht da ist natürlich was ganz Schönes für uns jetzt wiederum auch oder durch unsere Positionierung beziehungsweise dadurch, dass wir diese ganze Kette als Ganzes eben haben, können wir natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch genau das machen, also eben auch evaluieren, also als Röster den Kaffee rösten und als Sensoriker nachher den Kaffee verkosten. Und so sind auch schon manche Forschungsprojekte mit universitärer Beteiligung entstanden, um das Ganze dann auch auf eine wissenschaftliche Ebene zu heben, weil wir dann eben in Europa sitzen und eben die gesamte Kette haben. Das ist auf jeden Fall etwas, das sagst du ganz richtig. Und das ist aber schön, weil wir diese ganze Kette begleiten, können wir dann auch da helfen, dass das Ganze dann auch nochmal ausgewertet wird.
Ja, kommen wir nochmal zurück auf die Qualität von Bio-Kaffee. Also ihr selber röstet, ihr produziert, kauft ein, röstet. Kaffees, wollt jetzt die Richtung Bio gehen? Wir haben viel darüber gesprochen, was eigentlich Bio jetzt nur in dem Kontext oder was das eigentlich bedeutet und dass das sehr viel mehr ist als diese plakative Idee, mal einfach nicht mehr zu düngen. Wie sieht's denn aus? Also wie ist denn eure Meinung im Moment zu der Qualität, die über Bio-Kaffee in den Markt kommt? Oder vielleicht auch könnt ihr ja an euren eigenen Produkten auch messen, ohne da jetzt zu sehr in eine andere Richtung zu schauen. Wie gut oder schlecht ist man dann jetzt mittlerweile? Also
es gibt grandiose Bio-Kaffees mit 90 Punkten. Das kann man vielleicht sagen, die also auch auf einer klassischen Skala entsprechend bewertet werden. Einige der besten Geisha-Farms dieser Welt arbeiten biologisch und machen ein paar von den krassesten Kaffees. Es kommt immer nur darauf an, wer macht eigentlich was.
Ja, und ebenso, also Bio schmeckst du nicht, du schmeckst aber auch Glyphosat nicht im Kaffee. Also das ist, Kaffee reagiert hier nicht. Und es gibt solche, die sagen, ja, die schmecken Biogemüse von anderen Gemüse raus. Ich zumindest schaffe das nicht. Aber jetzt bei Kaffee schmeckst du das überhaupt nicht. Ja, es geht ja eher darum, die Ausreifung des Kaffeesamens. Und der braucht einfach Nahrung. Und die Nahrung muss da zur Verfügung gestellt sein. Du kannst natürlich auch, ich sage jetzt mal Anführungsschlusszeichen, konventionell produzieren und dem Kaffee trotzdem zu wenig Nahrung geben. Und auch dann entwickelt sich der Samen nicht gut. Und das kann bei jeglicher Art der Landwirtschaft passieren, ob Bio oder irgendwas anderes. Jetzt ist es halt eben so, gerade bei ganz großen Bio-Ländern, also bei großen Kaffeeländern, die Bio machen, wie zum Beispiel Honduras, Mexiko, Peru, Tansania, das sind so die Klassiker. Je nachdem, wie da Bio verstanden wird und ob es da diese Technical Assistance gibt, also ob es da wirklich agronomische Unterstützung gibt, wie man jetzt die Nahrung der Pflanze substituieren kann. Wenn es das gibt, dann sollte da die Entwicklung des Samens, der Kaffeebohne eigentlich, nicht scheitern. Aber wenn eben einfach nichts gemacht wird, ja, dann wird es nicht gut. Und dann hat es aber auch ganz viel damit zu tun, wie der Kaffee sortiert wird. Also das hört ja nicht auf, also wenn der Kaffee gepflückt wird, sondern wie der jetzt entpulpt und getrocknet wird und dann aber vor allem beim Export ready machen, also beim Milling, wenn der Kaffee geschält und sortiert wird nach Größe, Farbe, Dichte, wenn er dann nicht gut sortiert wird, ja, dann hast du halt auch schlechte Qualität. Aber das gibt es bei jedem Kaffee. Nur ist es einfach so, bei Bio-Kaffee, du kannst ja auch so die Frage stellen, also wenn der Kaffee jetzt schon zertifiziert ist, möchtest du dann nur die ganz großen Bohnen verkaufen oder auch alle anderen? Sondern oft ist es eben so, gerade auch bei ganz großen Abnehmern, die kaufen natürlich dann auch, die brauchen günstigere Preise. Und mehrfach durch diese Millings durchzulaufen, also die gleiche Charge Rohkaffee zwei- oder dreimal zu sortieren, das kostet halt jedes Mal. Dann kannst du aber auch einfach darauf verzichten. Dann hast du etwas weniger Uniformität im Rohkaffee, aber hast einen günstigeren Preis. Und wenn du, sagen wir, Bio-Kaffees im Supermarkt kaufst, dann kann es wirklich sein, dass die einfach auch weniger gut sortiert sind.
Ja. Absolut. Und aber das ist ja auch völlig klar, weil der Kunde, die Kundin will eben dann auch 500 Gramm für 7,99 Euro kaufen, bitte Bio. Und es geht dann ja um das Bio. Es geht dann tatsächlich nur bedingt um die Qualität, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die deutlich schlechter ist als der konventionelle 7,99 Euro Kaffee. Vielleicht ist sie ein bisschen weniger in die Qualität hineingeflossen an Aufbereitungsarbeit, weil ein bisschen mehr Aufwand betrieben wurde, um den Kaffee organisch zu bearbeiten. Und das hätte man auch in die Qualität stecken können. Aber ich würde jetzt sagen, in diesem Preissegment ist der Qualitätsunterschied jetzt nicht verpannt. Wir haben ja einfach oft in dieser Qualität dann nicht allzu gute Kaffees. Mhm. Ich würde eher sagen, wir sollten im Qualitätskaffeesegment ein bisschen mehr schauen, sind wir da eigentlich nachhaltig unterwegs oder nicht? Also nehmen wir da oder leisten wir es uns da vielleicht Qualität zu konzentrieren, aber nicht unbedingt so hinzuschauen auf den Anbau und die Lebensbedingungen von Menschen und eben auch Pflanzen. Also da würde ich sagen, wenn wir dann die 30 Euro schon ausgeben für das Kilo, könnten wir ja da den Anspruch haben, dass der dann bitte auch für Mensch und Boden ja langfristig nachhaltig funktioniert, der Kaffee.
Ja, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Also ich denke, genau das ist es. Wenn man sowieso bereit ist, sehr viel Geld auszugeben, dann sollte es eigentlich, wenn es qualitativ dann weder schmeckbar noch einen Unterschied machen muss, wenn er gut produziert ist biologisch, dann sollte man einfach den Anspruch vielleicht haben. Aber der Markt gibt es ja im Moment nicht her. Ich weiß, ihr habt jetzt auch so den ersten Ansatz mit, ich weiß nicht, irgendeinem eurem brasilianischen Kooperative, wo ihr zusammenarbeitet, da Bio-Kaffee bei euch auch direkt anzubieten. Ist das der einzige im Moment?
Nein, das ist es nicht, aber das ist wahrscheinlich das disruptivste Projekt, das wir gerade machen, weil Brasilien und Bio, das ist wie, weiß nicht, Wein und Drehverschluss oder so, also irgendwie passt das nicht so ganz genau. Und also in Brasilien ist ja weniger als 0,3% des Kaffee-Outputs ist Bio. Mhm. Ja, also das ist ja also vernichtend klein und trotzdem für brasilianische Verhältnisse doch ziemlich viel. Aber es zeigt halt eben auf, dass in Brasilien ein ganz anderes Verständnis von Kaffeelandwirtschaft herrscht. Und wenn da jetzt hier jemand so kommt und sagt, komm, wir machen Bio, und damit meine ich diese Kooperative Abbas, und auf unseren Wunsch, und dann aber auch, ist es ja nicht nur Wunsch, sondern wir gehen auch mit in die Verantwortung, weil wir ja wissen, dass die Umstellung auf Bio, die kostet. Und da gibt es mehr Kosten. Und wir können nicht erst den Biopreis bezahlen, wenn der Kaffee biozertifiziert ist, sondern müssen das eigentlich schon jetzt machen und haben uns dann ja dazu verpflichtet, 75% des zertifizierten Preises zu bezahlen für einen Kaffee, der noch nicht zertifiziert ist. So, dass einfach auch für Abbas das wirklich Sinn macht. Plus haben wir gesagt, wir kaufen alles, was Bio ist. Ja, sodass sie da wirklich einen will ich auch sehen, okay, da gibt es einen Markt oder jemand schafft gerade mit ihrem Kaffee einen Markt. Das ist und weil wir 40% vom Rohkaffee, den wir einkaufen, kommt von Appas. Und das heißt jetzt also 40% wird von konventionell zu Bio. Das heißt natürlich auch, dass unser CO2-Abdruck massiv kleiner wird nächstes Jahr, weil wir einfach das umstellen mit Anführungsschlusszeichen nur einem Produzenten. Viele andere Kaffees sind dann, also prozentual haben wir eben noch zwei biodynamische zertifizierte Kaffees, also Demeter-zertifizierte Kaffees, einer aus Brasilien, einer aus Honduras. Mhm. Ja, und damit sind wir bei weit über 60% Kaffee, die Bio oder Demeter sind. Und dann viele andere, die Bio sind, aber ohne Label. Und die allerwenigsten sind dann, sage ich mal so, in einem konventionellen Sinne produziert worden. Mhm. Und wir müssen da jetzt aber auch nicht,
Kaffees. Mhm.
Sorry. Wir müssen da jetzt aber auch nicht hin und sagen, okay, der muss jetzt unbedingt Bio werden, sondern es geht ja nicht darum, sondern es geht zu verstehen, was eigentlich die Herausforderungen sind und ob wir als Einkäufer und Verkäufer auch eine Rolle da spielen dürfen. Also es ist immer ein Angebot. Also wir haben ja nicht die Aufgabe zu missionieren, sondern wir machen eher so eine Einladung. Und wenn jemand Lust hat, diese Einladung anzunehmen, dann können wir zusammen einen Weg gehen. Aber deswegen sind wir auch jetzt nicht so erpicht, unbedingt ein Zertifikat zu haben, sondern eher das etwas größer zu sehen und sehen, ja, kann man damit wirklich Wandel herbeiführen, wenn man eine andere Methode der Landwirtschaft wählt.
Ja, und wir sollten dann vielleicht noch mal nach Mexiko springen, Philipp, denn ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Dort sind ja Produzierende, die sofort verstanden haben, aus ihrer Beziehung zur Natur, aus ihrer indigenen Kultur heraus auch, dass organischer Anbau Sinn macht. Und die kannten das aber so gar nicht als Umgang oder mussten oder müssen es jetzt neu lernen. Aber wenn man auf ihre eigene Kultur schaut, war sofort, ihr wollt mit uns Bio-Kaffee machen? Das passt doch zu uns, das passt doch zu unserem Verständnis von, ist es dort auch Pachamama oder wie sagt man es in Mexiko?
Ich glaube nicht, nein, aber davon gibt es ja auch so diese Nahuatl, also eine dieser 60 Sprachen in Mexiko, da gibt es sicher auch einen Begriff dafür. Die nennen sich aber selber Tlapasti. Tlapasti sind die, die Mutter Erde heilen.
Schön.
Mit dem Ansatz eigentlich so Landwirtschaft zu betreiben. Und ich finde das schon wichtig, also wir können ja auch ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, dass wir immer von Natur reden. Also wenn wir von der Natur reden, dann ist es so wie, dass etwas außerhalb von uns wäre. Und das ist aber ein sehr, sage ich mal, modernes Verständnis von der Welt. Das kommt erst seit dem 16., 17. Jahrhundert. Und es gab so ein paar größere so Rechtsphilosophen, ich glaube, das war David Hume oder so, die auch gesagt haben, ja, Natur ist was anderes, das ist außerhalb der menschlichen Sphäre. Ja. Und weil es außerhalb ist, darf ich es jetzt extrahieren. Mhm. Also so durch diese Begrifflichkeit, durch diese Unterscheidung, tust du dir nicht selbst weh, weil du bist ja nicht Natur. Und dieses Verständnis von außen und innen, das haben die zum Beispiel da überhaupt nicht. Ja, weil die sind Teil der Natur. Also da gibt es nicht diesen Dualismus zwischen Mensch und Natur, sondern alles ist eins.
Ja. Diese Abspaltung der Natur ist ein Riesenproblem, glaube ich. Also das auf der einen Seite sind wir und da drüben ist die Natur. Und wenn man das vor dem Hintergrund des Klimawandels sich anschaut, da haben auch immer alle so das Gefühl, dass die Natur kaputt geht. Und was keiner so richtig versteht, ist, dass wir Menschen darunter kaputt gehen und die Natur das vielleicht sogar überlebt. Ja. Ja, Mensch, kommen wir noch mal kurz zum CO2-Ausstoß, der ja vor dem Rahmen des Klimawandels auch ein Riesenthema ist. Ihr habt das schon ein paar Mal angesprochen, betrachtet ja den Kaffeeanbau jetzt generell eher ja, als regenerativ, also da auch wirklich gesamt betrachtend, holistisch. Aber CO2 ist natürlich ein bisschen auch so ein spezielles Thema. Es ist halt im Moment auch extrem stark in der Presse. Und ihr habt jetzt so lange über biologisch, regenerativ, biodynamisch geredet und irgendwie habt ihr kaum CO2 gesagt, obwohl CO2 gerade im Moment so das Thema Nummer eins ist. Alle schauen da drauf, ja, ich muss weniger CO2 haben oder nicht mal weniger, aber das ist so ein zentrales Thema und ihr kommt da in eurer Argumentation komplett ohne aus.
Ja, das finde ich jetzt super, dass das so bei dir ankommt, weil ich glaube, eine Gefahr ist, dass tatsächlich man nur über CO2 spricht und dabei wiederum das Soziale vergisst und all die Prozesse, die sonst noch auf so einer Farm eben auch noch stattfinden, zum Beispiel, was ist der Preis des Kaffees, und ja, plötzlich reden alle nur noch über CO2, wie wir das gerade machen, und nicht mehr über die ganzen anderen Elemente. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir bisher nicht über CO2 gesprochen haben, und vielleicht können wir jetzt noch über CO2 sprechen, denn ich würde das auch ich würde sagen, mit all dem im Hintergrund oder im Hinterkopf, was wir jetzt gesprochen haben, wenn eben Farmen dann so eine Arbeit leisten, wie jetzt zum Beispiel die Farm, mit der wir in Honduras zusammenarbeiten, dann ist CO2 eine echte Chance, weil das sind ja alles Farmen, die eigentlich mehr oder weniger im Agroforest stattfinden. Die haben eine große Dichte von Baumbestand und die binden eigentlich mehr CO2, als sie emittieren. Und damit kann CO2, wenn man es richtig betrachtet und richtig macht, für eine Farm eine Chance sein. Tatsächlich, nämlich wenn man dann das berechnet und guckt, wie viel wird da eigentlich gebunden, warum sollen sich da nicht Kleinproduzierende zusätzlich noch wieso sollen die sich nicht diversifizieren und neben Rohkaffee auch noch CO2-Zertifikate verkaufen und dadurch eben eine weitere Einnahmequelle für eine Farm schaffen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass sowohl in der Gastronomie, aber vor allem auch auf der Röstereiebene immer emittiert wird. Und ich gehe davon aus, dass wir sehen, dass ja heute schon viele Röstereien sagen von sich, sie haben sich neutralisiert. Das ist schön, das ist gut. Dadurch schafft man zunächst mal Bewusstsein für seinen eigenen Fußabdruck. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch viel mehr entstehen. Einerseits durch äußeren Druck, andererseits aber auch, weil sich Menschen dafür interessieren und die Notwendigkeit sehen. Nur haben wir in der Kaffeekette im Prinzip das Potenzial, das in der Kette zu machen. Und das ist etwas, was uns wichtig ist, darauf hinzuweisen. Man kann das natürlich offsetten, indem man irgendwo auf der Welt sonst etwas macht, aber gar nicht auf die eigene Kette schaut. Und das passiert leider bisher im Kaffee hauptsächlich, dass dann viele Röstereien, gerade auch größere, die das irgendwo auch für sich brauchen, um für sich zu werben, oder der Druck auf die größeren ist ja bisher schon größer als auf die kleineren, die das dann irgendwie offsetten. Und nicht wirklich gucken, wie wird eigentlich ihr eigenes Produkt eingekauft. Und ja, wir wollen das aufzeigen entlang unserer Kette, gleichzeitig aber auch das als Chance für Kleinproduzierende mit erarbeiten und dazu beitragen, dass die sich selber rechnen können, um zu sagen, hier schaut, ich habe so und so viel über, ich kann dir nicht nur meinen Rohkaffee verkaufen, sondern auch meine CO2-Zertifikate. Und das ist Teil dieser Arbeit, die wir da jetzt machen mit dem Tobi, und ja, für unsere Farm und für Honduras das mal ausrechnen. Und ja, ich hab da ganz tolle Beispiele gesehen. Philipp, du hast auch ein super interessantes Gespräch schon geführt kürzlich mit im Kaffeebereich einem Projekt in Kolumbien. Die machen das ja auch so, die arbeiten daran. Und ich habe Farmen gesehen, ich war kürzlich in Ägypten auf einer Farm, in einem ganz anderen Bereich, da ging es um Datteln und um Tee, und die finanzieren den gesamten Ausbau ihrer Farm nur über CO2-Zertifikate, auch komplett regenerative Landwirtschaft. Und das ist aus meiner Sicht eine unglaublich spannende Perspektive, die vor allem auch eine Dimension verändert. Und zwar ist es Macht und Macht im Sinne von, andere dominieren die Preise, andere sagen, was sie für den Rohkaffee zahlen, aber ich glaube, hier ist das eine schöne Möglichkeit, um eine andere Art von Souveränität auf Farmen zu erarbeiten, auch mal gegenüber Röstereien, weil ja, da werden die in Zukunft nämlich anklopfen und fragen, könnt ihr nicht helfen, uns zu neutralisieren?
Ja, super. Das ist echt eine Riesenchance, glaube ich, für eine zusätzliche Chance für die Leute, die sich jetzt mit so einem Ansatz CO2-neutral oder positiv zu produzieren, die da haben.
Zumal wenn die Bäume schon da sind, ne? Also die Bäume stehen da schon auf diesen Agroforest-Farmen. Zentralamerika ist anders als Brasilien, aber in Zentralamerika, das ist ja wirklich Wald. Ich bin jedes Mal frustriert, wenn ich da bin und die Drohne mit habe und ich will die Kaffeefarm von oben fotografieren. Ich hätte auch in Basel bleiben können und hier den Wald fotografieren können oder filmen von oben. Man sieht die Kaffeebäume überhaupt nicht, weil oben drüber stehen die ganzen großen Bäume. Das ist frustrierend.
Ja, und ich glaube, man muss das Wort nochmals genau anschauen. Also Kaffeebäume sind ja Bäume. Also die haben ja selbst das Potenzial, CO2 zu speichern. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und du hast schon recht, also CO2 kann einem etwas auf die Nerven gehen, je nachdem, wie viel man sich dem aussetzt. Und da gibt es auch die, ja, es gibt so den Vorwurf, dass es mittlerweile so ein Carbon Vision Tunnel gibt, also dass man sich eigentlich nur auf CO2 beschränkt. Und weil es ein sexy Thema ist, weil ganz viele Investoren natürlich das verstehen müssen, ja, könnt ihr euren CO2-Emissionen damit senken mit eurem neuen Investment und so weiter. Jetzt kann man vielleicht darüber ja etwas genervt sein, aber natürlich darf man sich dem nicht verschließen. Eben, Benjamin hat es die eine Opportunität da genannt, und zwar auf dem, sagen wir, CO2-Handel in der Kette drin. Ja? Mhm. Und dann müssen wir auch schon sehen, es ist CO2, das hat ja auch damit zu tun, wir müssen zuerst mal analysieren, dann kann man reduzieren und am Schluss müssen wir dann aber irgendwie kompensieren. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich schnell, wir können schnell sagen, okay, wir sind CO2-neutral, indem wir irgendwo ein Projekt machen, aber Kaffee bietet es ja so fest an, dass man auf der eigenen Kette etwas tut. Und mit eigener Kette, die muss einem nicht mal gehören, sondern einfach da mit den Produkten, denen man arbeitet, da kann man etwas tun. Natürlich, dem CO2 ist es total egal, wo das emittiert oder gebunden wird. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch Gaskocher in Papua-Neuguinea finanzieren, aber das irgendwie hat das ja auch mit dem eigenen Verständnis damit zu tun, was man eigentlich macht. Also wenn wir uns Kaffee verschrieben haben, dann ist es doch, irgendwie liegt es auf der Hand, dass wir Kaffee besser machen und nicht noch ganz andere Dinge. So, und da glaube ich, braucht es einfach wirklich noch viel mehr Fokus, das eigene Thema noch viel besser zu bearbeiten und das nicht so nur punktuell zu machen, sondern wirklich systemisch.
Ja, systemisch, ja. Ich weiß gar nicht. Haben wir noch ein bisschen Zeit, Philipp? Ich weiß, du musst weg.
Ich würde in 3 Minuten würde ich wegrennen, ja.
Okay, bevor du uns wegrennst, mitten aus dem Podcast. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch reden und gerade an dem Thema noch weiter diskutieren, aber habt ihr irgendwas, was ihr unbedingt nochmal loswerden wollt jetzt, was wir vielleicht jetzt gerade gar nicht angesprochen haben?
Ich kann vielleicht noch etwas sagen, also wenn, ich sag kurz und dann habe ich ab, ist gut, also du kannst es reinschnipseln oder nicht, aber ich glaube, was uns ja auch Spaß macht, ist Entscheidungen mit anderen und für andere zu treffen, also zusammen mit Produzierenden auf der Seite und dann aber auch für die, die unseren Kaffee mögen und kaufen, damit wir da eigentlich schon in Verantwortung gehen und eine Entscheidung treffen. Also das mit Abbas zum Beispiel, dass wir jetzt da auf Bio umgestiegen sind, wir hatten hin und wieder die Anfrage, ob es den Kaffee auch in Bio gibt, aber das war jetzt nicht ein sehr großes Bedürfnis, sondern es war eher auch das Bedürfnis von uns zu sehen, hey, was machen wir hier eigentlich? Also wir sind ja das Nadelöhr auf der Kette. Wir kaufen Kaffee ein, rösten ihn und verkaufen ihn. Also wir haben da eine große Verantwortung. Und wenn wir das so anschauen, dann und diese Verantwortung bei all den 15 Partnern, die wir haben im Rohkaffee, durchdeklinieren, dann haben wir ziemlich viel zu tun, so in den nächsten paar Jahren, weil überall die Herausforderungen ganz andere sind. Also den Ansatz in Mexiko, den können wir nicht nach Honduras kopieren, den Honduras nicht nach Nicaragua, obwohl das ist 200 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Mhm. Da gibt es total punktuelle Herausforderungen und die müssen wir angehen. Oder haben uns zumindest gesagt, in unserem Verständnis, auf der Kaffeekette, da wo wir drauf sind, mit unserer Rolle, das ist unser Auftrag.
Wow, super, Philipp, super. Vielen lieben Dank für die Worte. Und wenn du jetzt los musst, dann kannst du natürlich gerne.
Danke ich. Und ja. Ich drücke hier wieder Rekord. Ich danke dir. Vielen Dank, dir. Christian. Ich höre dir gerne zu. Ich mag deine Stimme, deine Podcast-Stimme.
Danke.
Ich freue mich jetzt schon.
Okay. Es gibt 17 Folgen schon, Philipp. Kannst du nachträglich noch nachhören.
Kannst du alle
die,
noch.
Die höre ich jetzt auf dem Zug. Ich habe eine halbe Stunde Zeit.
Ja, aber der Christian ist bekannt für seine einstündigen Sendungen. Also,
ja, deswegen höre ich Podcast mal zwei.
Hör dir die Artisan-Sendung an mit dem Normrost von Marco.
Ja. Okay, hey, gut. Also danke dir. Ja. Tschüss, Christian. Tschüss, Benjamin. Wir sehen uns.
Ja. Ciao. Tschüss. Benjamin, ja, ich will es auch gar nicht jetzt so dermaßen noch in die Länge ziehen, ja. Aber weil wir gerade auch das ganze Thema Offsetting und Insetting angesprochen haben, das sind ja zwei Begriffe, die vielleicht nicht jedem klar sind. Wollen wir das kurz nochmal, also wir haben es eigentlich, du hast das alles schon erklärt, ja, aber vielleicht damit das auch von Begriff her, der fällt ja immer mal hier und da, damit das klar ist. Offsetting meint ja, dass ich irgendwie ein Business habe, selber CO2 ausstoße mit dem, was ich produziere und dann über zum Beispiel Zertifikate oder andere Wege mir extern sozusagen mich dann an Projekten beteilige, die dann wiederum CO2-neutral oder positiv sind. Indessen Insetting ist genau das, was ihr anstrebt. Vielleicht sagst du da kurz nochmal, was das unterscheidet.
Ja, Insetting, also beides ist Ablasshandel, gell? Also das, was ich nicht auf die Reihe kriege, in selber eben tatsächlich zu analysieren und zu neutral oder zu reduzieren, wie Philipp das eben sagte, das bleibt dann am Ende auf meiner Bilanz als etwas Negatives und dann kann ich hingehen und das externalisieren. Und gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ich gucke mal in der eigenen Warenkette, ob es da auch Möglichkeiten gibt, diese zu verbessern. Und das ist natürlich das, was wir favorisieren. Der Philipp hat schon einige Gründe dafür genannt. Aber gleichzeitig ist ja das nicht nur neutralisieren, sondern es ist ja auch effektiv, dann Lebensbedingungen und Umstände und ja, Farm als Gesamtorganismus, aber dann eben auch natürlich Natur, Umwelt, all das hängt ja zusammen. Besser machen, gesünder machen. Und eben gesünder machen heißt dann zum Beispiel eben weniger Pestizide sprayen und das bedeutet dann eben für die Menschen auch andere Umstände. Also es gibt auch Biobauern, die sagen, wir haben umgestellt, weil wir wollten das Zeug nicht mehr auf unserer eigenen Haut haben. So, und deshalb Insetting, also erst in der eigenen Kette gucken, dass man das verbessert. Und das geht fast überall in der Kaffeekette. Das muss man so klar sagen, außer in der industriellen Landwirtschaft in Brasilien. Aber in Davo oder in Vietnam von mir aus auch oder in manchen Regionen der Welt, sagen wir es so. Aber da, wo eigentlich Kaffee Agroforest ist und Kaffee, die Kaffeepflanze, die mag eigentlich Schatten. Das heißt, die bietet sich an, um unter anderen Bäumen zu wachsen. Da können wir in der Kette das selber machen. Und wenn wir dann noch auf den Farmen selbst ja unseren Outputs reduzieren, dadurch, dass wir weniger Auto fahren, dass da vielleicht über dann eben wiederum auch zum Beispiel uns ein Solarpanel installiert wird, damit weniger Benzin verwendet wird, um dann einen Generator anzuschmeißen. Also ich muss natürlich dann auch auf der Farmebene erstmal meinen Abdruck reduzieren und dann bleibt was über und dann kann ich das verkaufen und das nennt man dann eben Insetting, also neutralisieren in der eigenen Kette.
Ja, ja. Ich mag sehr schön erklärt. Ich mag sehr euren gesamtheitlichen Ansatz, also in allen Facetten auch irgendwie ja, einerseits über die ganze Lieferkette zu gucken, dann aber auch nicht nur auf das Produkt zu gucken, sondern die Natur, den Boden, die Anbaumethoden im Auge zu behalten, aber dann auch mal auch den Menschen im Zentrum zu sehen. Das ist was eine gewisse Komplexität hat und vielleicht für viele auch manchmal etwas ja, zu weitreichend ist. Man mag sich vielleicht doch eher spezialisieren, aber ich glaube, darin liegt ein wahnsinniger Schlüssel. Hoffentlich auch langfristig ein Schlüssel für den Erfolg, ja.
Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass das vor allem langfristig ein Schlüssel zum Erfolg ist. Denn, also, das ist so sehe ich natürlich aber auch Unternehmen, oder das ist das, was mich da auch interessiert, Unternehmertum zu machen. Unternehmertum als etwas, was ja Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit bereitstellt, aber eben auch mit echten Bedürfnissen umgeht. Das heißt eben nicht künstlich Bedürfnisse erzeugt, sondern zu schauen, was ist wirklich die Frage. Und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, also und Herausforderungen unserer Zeit. Und das fängt dann in der Gemeinschaft von Menschen, die zusammenarbeiten, an. Aber das hat natürlich auch unmittelbar mit den Lieferketten zu tun. Also wie geht's da allen, die daran beteiligt sind? Und sind die Produkte, die wir dann auch dem Markt zur Verfügung stellen, eigentlich eben auch unter diesem Blickwinkel in Ordnung? Wir haben, um das für uns besser zu verstehen, da letztes Jahr den Prozess der Gemeinwohlbilanzierung durchlaufen und haben gemerkt, wo wir überall noch Hausaufgaben zu machen haben und wo wir noch hingucken müssen. Und ja, ich habe eingangs über Kaffee gesprochen als etwas oder ein Produkt, welches mit so vielen Lebensrealitäten verbunden ist, vom Anbau bis in die Tasse und dadurch natürlich aber auch ganz viele mögliche Problemfelder berührt. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über den Fußabdruck auf den Farmen, aber welche italienische Espressomaschine hat wirklich schon mal gut auf den eigenen Fußabdruck geschaut. Das spielt nicht so eine große Rolle oder spielt lange keine Rolle. Und die Fortschritte, die wir da gemacht haben, ja, sind problematisch. Und die Hipster-Coffeeshops, und damit packe ich mir an die eigene Nase, verkaufen die besten Wagen, vermeintlich. Aber wo in Fernost die hergestellt wird und unter welchen Bedingungen, darüber sprechen wir nicht, aber wir haben alle die Öko-T-Shirts an, ne?
Ja.
Und ja, da haben wir, glaube ich, viele Punkte, auf die wir schauen können und wo wir auch üben müssen, hinzugucken, und wo wir aber auch Verantwortung haben, natürlich als Unternehmer. Philipp sprach über das Nadelöhr zwischen Rösterei und Kaffeetrinkerin und dem Produzierenden. Aber dieses Nadelöhr besteht natürlich auch da, wenn wir als Verkehrbringer dann von diesen Wagen und Mühlen nicht genauer hinschauen. Und ja, ich glaube, da gibt es viel zu tun, ja, in der ganzen Kaffeekette.
Ja, ja, und zwar nicht nur für die Handeltreibenden, sondern auch für die Konsumenten. Ich denke, da müssen wir uns alle mal an die eigene Nase packen und mal scharf drüber nachdenken, wo wir da stehen. Ich höre dann doch öfters mal, ja, warum soll ich denn meine, wie auch immer, große Maschine hier nicht den ganzen Tag laufen lassen? Kostet ja nichts, ne? Als wenn das das Einzelproblem wäre.
Ja.
Ja, aber wie geht's denn weiter bei euch, Benjamin? Um hier einen Abschluss zu finden, sagt doch mal noch mal so ein bisschen, was plant ihr jetzt? Ich meine, ihr macht, wie gesagt, ja alles gleichzeitig so viel, dass ich kaum fassen kann, was ihr alles stemmt. Aber was ist denn jetzt so bei euch geplant als nächstes? Wo geht's denn lang?
Ja, also wir werden auf jeden Fall diese drei Tools, Farmebene, Kaffee-Gastronomie-Ebene, Rösterei-Ebene, zur Selbstberechnung des CO2-Fußabdrucks fertigstellen und dann auch veröffentlichen. Dann werden wir jetzt tatsächlich schon im nächsten Jahr quasi das gebundene CO2 von unseren Farmpartnern Honduras und Nicaragua selber abkaufen. Also mal vielleicht noch nicht zertifiziert abkaufen, aber wir werden das gemeinsam mit ihnen berechnen. Und dann werden wir das einkaufen und uns damit selbst neutralisieren und gleichzeitig dann auch hingehen und lernen, wie man das effektiv dann auch zertifiziert. Denn wir sehen da eine Möglichkeit zu helfen, anderen Farmen wiederum auch ein weiteres Einkommen zu schaffen, aber auch Röstereien ja einen direkten Link zu schaffen, um sich selbst dann so zu neutralisieren. Das heißt, wir wollen da helfen, das eigentlich als einen kaffeeketteninternen Handel zu etablieren. Erstmal, wie gesagt, vielleicht noch nicht nach Standards oder nicht zertifiziert oder verifiziert, aber in einem zweiten Schritt dann eben auch. Und das ist ein Bereich. Gleichzeitig wird der Tobias sehr, sehr viel noch in diesem gesamten Bereich, ja, Nachhaltigkeit, überschreiben wir ihn jetzt mal, zu das, was er schon an Wissen gesammelt hat, auch dokumentieren und verfügbar machen bei YouTube, in Podcasts, im Blog, sodass da alle mit uns zusammen weiter lernen können. Das sind so Themen. Und ja, und dann haben wir sonst noch viele Baustellen. Wir sind gerade dran, einen inklusiven Kaffeekurs zu entwickeln, um Kaffeewissen barrierefreier zu machen. Und so, also es ist viel los. Das ist das Schöne, dass wir, so wie wir konstituiert sind, machen können, auch ein bisschen, wo wir sehen, dass es Notwendigkeiten gibt. Es gibt keinen Investorendruck oder irgendwas, weil das Unternehmen sich selbst gehört und die Gewinne, die wir erzielen, eben in genau das hineingesteckt werden, um diese Sachen voranzubetreiben. Und da gucken wir ein bisschen auch, was sich so aufstellt. Aber ich glaube, das sind so größere Themen, die uns jetzt in den nächsten Jahren stark bewegen werden.
Wow. Also ich finde, ich habe es anfangs auch schon gesagt, ich bin schwer beeindruckt von dem, was ihr alles macht, und ich finde, ihr seid ein super Vorbild in der Kaffeeszene, und würde mir wünschen, dass sich mehr Leute auch ein bisschen auch daran orientieren. Ihr macht da eine Menge Türen auf, ihr schafft eine Menge Wege. Ich weiß, ihr seid auch sehr kooperativ mit vielen Leuten unterwegs. Ich glaube, das ist eine tolle Sache, und ja, meinen Respekt habt ihr in jedem Fall. Du hast Nachhaltigkeit auch so ein bisschen nachdenklich, du hast gesagt, so Nachhaltigkeit. Ich habe so einen Begriff gehört, den ich eigentlich ganz schön finde, eigentlich möchte ich den viel lieber benutzen als Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit auch so ein bisschen abgegriffen und unklar ist. Und zwar der Begriff wäre Enkeltauglichkeit. Mhm. Ja, das macht vielleicht für den einen oder anderen diesen Begriff ein bisschen fassbarer, um was es hier geht, ja. Ist ein schöner Begriff, ich mag den auf jeden Fall.
Enkeltauglich. Ich finde den auch sehr gut, der gefällt mir auch sehr gut.
Okay, Benjamin, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank für all die tollen Informationen, die du hier mit uns geteilt hast. Natürlich auch nochmal an den Philipp vielen Dank. Es war super reichhaltig, super intensiv, super informativ. Für mich auch ganz toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir und für die Leute über das Thema zu sprechen. Ich freue mich immer wieder zu sehen und zu hören, was ihr macht, und bleibe auf jeden Fall dran bei euch und guck, was so passiert. Möchtest du noch irgendwas zum Abschied sagen? Ansonsten würde ich abmoderieren hier.
Na, ich sage danke vielmals für das Gespräch und die super Gesprächsführung, und vielen Dank für den Podcast, der ja auch genau in diesem Sinne unterwegs ist, Menschen vorzustellen, Kaffeewissen verfügbar machen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ich bin überzeugt, gerade dadurch, dass eben Faszination dann auch über das Thema Kaffee weitergeht und Menschen vorstellt, aber auch Wissen verfügbar macht, am Ende führt das oft zu besserem Kaffee, weil mehr Neugierigkeit entsteht. Und ich glaube auch, dass das eben ein Weg ist. Guter Kaffee in der Tasse führt dann eben auch dazu, dass Menschen bereiter sind, mehr für Kaffee auszugeben, und insbesondere dann dadurch auch möglich machen, dass mehr davon vielleicht bei den Menschen ankommt, die den Kaffee produzieren. Und ich glaube, das dürfen wir nie aus dem Kopf verlieren, dass das super wichtig ist, denn dort wird am meisten Arbeit geleistet und dort sind die Lebensherausforderungen am allergrößten.
Oh ja, du hast recht, ja. Ja, schönes Schlusswort, vielen Dank. Ja, an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Freue mich über Feedback in allen einschlägigen Plattformen. Freue mich über positive Bewertungen. Aber ich freue mich natürlich noch viel, viel mehr, wenn ihr da draußen ein bisschen was mitnimmt aus so einem Podcast und für euch mal überlegt, wo ihr da eigentlich steht und was ihr noch tun könnt. Weil ich glaube, wenn wir die Welt noch retten wollen, können wir das alles nur zusammen angehen. Bleibt mir nichts weiter als zu sagen, ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch allen, dir natürlich auch, Benjamin, immer eine leckere Tasse an deiner Seite, eine leckere Tasse Kaffee, und bis bald.
Bis bald.
Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite kaffeepot.c-schwabe.de.